Das Thema ist, gebt dem Teufel keinen Raum, sagt Paulus im Epheserbrief. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem Teufel? Ich meine, er ist doch am Kreuz besiegt vom Herrn Jesus. Aber er agiert noch ziemlich heftig in dieser Welt. Man hat den Eindruck, immer mehr, er gewinnt immer mehr Einfluss. Und er kann auch in unser Leben hinein agieren. Er ist noch nicht dorthin, wo er hingehört, im Abgrund. Und darum warnt uns die Schrift. Ich habe auch Bereiche gefunden, wo der Teufel in unser Leben hineinwirken möchte. Der Satz ist einerseits beruhigend, andererseits ein bisschen beunruhigend. Also das Beruhigende ist, dass der Teufel nicht einfach tun und lassen kann mit uns, was er will. Gott hat ihn begrenzt. Ein paar Bibelstellen dazu. Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Also, als wir uns bekehrt haben, hat der Herr Jesus uns frei gemacht von der Macht der Sünde, aber auch von der Gewalt des Teufels. Er hat keine Anrechte mehr auf uns. Selbst wenn wir eine okkulte Vergangenheit haben sollten, Gott hat uns frei gemacht. Wir sehen das zum Beispiel da bei diesen Christen in Ephesus, als Paulus da Wunder tut und plötzlich holen die ihre okkulten Sachen raus, die waren bekehrt, ja, holen ihre Bücher raus und verbrennen die. Aber Paulus sagt nirgendwo, dass die deswegen noch irgendwie in der Gewalt des Teufels waren. Also wenn der Sohn uns frei macht, sind wir wirklich frei. Der Paulus sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Nicht nur unser Geist oder unsere Seele, unser Körper. Der Heilige Geist wohnt in uns und er teilt sich den Platz nicht mit einem Dämon. Sicher nicht. Johannes sagt, der in euch lebt, ist stärker als der in der Welt. Der Herr, der in uns lebt, ist stärker als der Teufel, auch wenn es rundherum noch so beängstigend ausschaut, was er tut. Der in uns ist, in uns, nicht nur neben uns, in uns, ist stärker. Er sagt weiter, wer von Gott gezeugt ist, den tastet der Böse nicht an. Außer Gott ist ein Erlaubtes, so wie bei Hiob. Aber prinzipiell kann er nicht an uns ran. Gott ist wie eine Mauer um uns herum. Und der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter euren Füßen zertreten, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Also das ist beruhigend. Aber manchmal erlaubt Gott, dass der Satan uns antastet. Und Hiob ist ein beängstigendes Beispiel eigentlich für mich. Da sagte der Herr zum Satan, siehe, er, Hiob, ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und wir wissen, was dann passiert ist, oder? Der ist schwer krank geworden, der ist verzweifelt. Gott hat es erlaubt. Aber mit einem Endziel, das für den Hiob wunderbar war. Und dann kennen wir noch die Geschichte von Ananias und Sapphira. Petrus sagt zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also die beiden haben ihre Herzen den Einflüsterungen des Teufels geöffnet und dann durfte er ihnen Gedanken eingeben, die schlecht waren. Und darum müssen wir aufpassen. Wenn wir ihm Raum geben, wird er den Raum nützen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man zumindest früher Marmorplatten gewonnen hat. Also der Marmor ist ja, sind ja riesige Blöcke in den Bergen. Und dann suchen die Bauleute so kleine Haarrisse und dann stecken sie ganz kleine Keile rein, Hammer drauf, und dann Wasser drüber und dann dehnt sich der Keil sozusagen, dehnt diesen Haarriss ein bisschen weiter aus. Wieder Wasser drüber, noch geklopft und der Haarriss wird immer breiter. Und dann werden größere Keile reingeklopft und irgendwann, BAK! Bricht der Block auseinander. Was kein anderer geschafft hätte, aber dieses Phänomen, und genau das tut der Teufel. Er sucht die Haares in unserem Leben, in unserer Ehe, in unserer Gemeinde, in unseren Freundschaften. Und es gibt die Haares. Du weißt, es gibt sie. Und die sucht er. Und da gibt es einen Keiler. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen diese Haares kennen und uns auf der Hut sein. erste Haris ist Zorn. Denn ich habe nur den zweiten Teil von dem Vers vorgelesen vorher. Gebt dem Teufel keinen Raum. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und gebt dem Teufel dadurch keinen Raum. Wenn der Zorn in uns sich festsetzt, bekommt der Teufel eine Möglichkeit, Ehen kaputt zu machen, Beziehungen. Leute gehen weg aus der Gemeinde. Und darum, soll man überhaupt zornig sein? Zorn ist eigentlich eine neutrale Eigenschaft. Gott ist auch zornig. Zorn entsteht, wenn irgendwas ungerecht ist und du dich aufregst über die Ungerechtigkeit. Dann entsteht dieser Zorn wie so ein Druck in einem Druckkochtopf. Gell? Das wird immer mehr, immer mehr. Also ich kenne das aus der Ehe am Anfang, wie wir verheiratet waren. Da sind auch immer wieder Dinge passiert. Und dann hat man den Zorn mitgenommen in den nächsten Tag. Und am nächsten Tag war dann eisig, ein bisschen eisig und nächsten Tag wieder eisig und immer mehr eisig. Und bis man gemerkt hat, das wollen wir nicht. Wir regeln die Dinge, bevor die Sonne untergeht. Gott hat gesagt, gib dem Zorn Raum. Manchmal ist ja der Zorn nicht einmal gerechtfertigt. Aber auch wenn er gerechtfertigt ist, gib ihm Raum. Lass den Druck ab bei Gott. Sag Gott, das stört mich. Das ist nicht okay. Bitte übernimm du das. Und Gott übernimmt es, nicht so schnell wie du glaubst, aber er tut es trotzdem. Er übernimmt es. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir unseren gerechten Zorn bei Gott abladen können. Denn die Schrift sagt uns, eines Menschen Zorn wirkt nie Gottes Gerechtigkeit. Er mag berechtigt sein, aber in dem Moment, wo wir etwas tun im Zorn oder reden oder denken, ist es immer ungerecht. Nur Gott kann gerechten Zorn ausüben. Also passen wir auf, ich war in einer Gemeinde, wo der Walter Maurer war, und dann hat er mir erzählt, so aus ihrer Kindheit, sie sind in der Schweiz aufgewachsen, sie haben so ein altes Bauernhaus gehabt aus Holz und die Wände waren so, haben alles durchgehört und beide Eltern waren so ziemlich... ja, starke Persönlichkeiten und haben da ab und zu gestritten. Und dann haben die Kinder gehört immer am Abend, wie die sich ausreden, gegenseitig vergeben und beten. Sie haben den Zorn nicht mitgenommen in den nächsten Tag. Das ist ein guter Tipp. Und irgendwie möglich regeln wir die Dinge, bevor die Sonne untergeht. Nehmen wir den Zorn nicht mit. Nicht vergeben können, das ist auch ein Thema unter Gläubigen. Jemand versündigt sich an mir und ich tue mir so schwer, dem zu vergeben. Paulus sagt, wenn ihr etwas vergebt, dem vergebe auch ich, damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir wissen ja, was seine Absichten sind. Wenn ich nicht vergebe, dann nimmt er diesen Haris und treibt da seinen Keil rein, Ehen gehen auseinander, Freundschaften, Gemeinden spalten sich, oder? Weil man nicht vergeben kann. Es wundert mich ja, dass wir Christen so schwer vergeben können. Ich glaube, der erste Grund ist manchmal, dass wir sagen, der andere hat Unrecht. Ja, jetzt warte einmal, dass der kommt und sich entschuldigt. Ich gehe da nicht hin als erstes. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, wenn du im Gebet stehst, dann vergib dem, der gegen dich gesündigt hat. Und dann erst kommt zu Gott und sagt, vergib mir meine Sünden, wie auch ich vergeben habe meinen Sündigen. Also er sagt, wenn wir im Gebet hingehen und wir denken dann, ah, der hat schlecht an mir gehandelt, das war falsch, dann sagt Gott, vergib ihm im Herzen. Das ist der erste Schritt. Wenn wir jemanden im Herzen vergeben und er kommt dann und bittet um Vergebung, dann fällt es uns viel leichter, als wenn wir noch nicht vergeben haben. Aber was ist, wenn er gar nicht kommt? Das Problem. Kommt nicht. Er ist schuld, er soll kommen. Jesus sagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh du hin zu ihm und überführe ihn. Und klär das mit ihm, oder? Also dann mach du den ersten Schritt. Du, das ist so schwer, das ist gegen unseren Stolz. Und selbst wenn jemand es nicht tut, sagt Jesus in einer anderen Stelle, und wenn du deine Gabe zum Altar bringst, zum Beispiel am Sonntag oder in deiner stillen Zeit, und dann fällt dir ein, das war nicht richtig, was ich da getan habe. Ich habe gegen den gesündigt. Dann lass die Gabe liegen und geh du zu ihm hin und bitte ihm um Vergebung, oder? Also Jesus hat alles geregelt, gell? Und eigentlich sollten beide sich in der Mitte treffen, ja? Der eine, der zum anderen hingeht und sagt, du, das war nicht in Ordnung, bitte klär mir das. Und der andere, der gemerkt hat, dass er falsch gehandelt hat. Und wenn dann der eine im Herzen schon vergeben hat, wird es aus der Welt geschafft. Ich habe mir da ein Lied ausgesucht, ein altes, wo es um das geht, zu vergeben. Ich bin oft schockiert, wie viel Dinge nicht vergeben sind in Gemeinden. Und manchmal alte Dinge da sind, dass man dem anderen nicht einmal das Brot weitergeben will. Ich habe solche Geschichten gehört. Die Schwestern verlassen Gemeinden, gehen in eine andere Gemeinde, weil sie nicht vergeben können. Das ist tragisch, oder? Ich meine, wir, wo uns so viel vergeben ist, wir können nicht anderen vergeben. Vergibst mir täglich so viel Schuld, du Herr, von meinen Tagen, ich aber sollte nicht Geduld mit meinen Brüdern tragen, dem nicht verzeihen, dem du vergibst, und den nicht lieben, den du liebst. Ein unbarmherziges Gericht wird über den ergehen, der nicht barmherzig ist, der nicht die rettet, die ihn flehen. Drum gib mir Gott durch deinen Geist ein Herz, das dich durch Liebe preist. Ihr kennt ja das Gleichnis von dem, der ganz viel Schuld hat vor dem König. Und er geht hin und der König vergibt ihm alles. Und dann geht er raus und trifft einen, der hat nur ganz wenig Schuld ihm gegenüber. Gell? Und er packt ihm einen Krawattel und sagt, bezahl deine Schuld. Ja, ich will, aber ich habe es momentan noch nicht. Nein, ins Gefängnis mit ihm. Kennt die Geschichte, oder? Ja, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Was passiert dann mit dem, der das tut? Der König wird zornig und sagt, ich habe dir so viel vergeben und du vergibst diese Kleinigkeit nicht, ins Gefängnis mit dir. Und ich glaube, ich kenne solche Christen, die in diesem Gefängnis schmoren. Die nicht vergeben wollen Kleinigkeiten anderen und ihre Gebete, die bleiben da oben bitten. Sind in einem geistlichen Gefängnis, das sie nicht vergeben wollen. Der Teufel hat diesen Haris genommen und seinen Keil eingetrieben. Hüten wir uns davor. Satan will den Dienst für den Herrn verhindern. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, habe es zweimal versucht, aber der Satan hat uns daran gehindert. Stellen wir uns das vor, der große Apostel. Er möchte einen Dienst tun an dieser Gemeinde in Thessalonik. Und der Teufel kann ihn hindern. Wirklich erfolgreich. Einmal, zweimal. Ich finde das erschüttert mich. Aber er hat nicht nach dem ersten Mal gesagt, okay, Gott will es nicht. Nein, er hat noch einmal versucht. Er hat dem Teufel widerstanden und er ist noch einmal nach Thessalonik gekommen. Aber der Teufel hat es versucht, ihn zu hindern. Die Schwiegermutter des Petrus war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten Jesus, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett und bedrohte das Fieber und es verschwand. Und sofort stand sie auf und bediente ihre Gäste. Dieses Wort bedrohte, ihr könnt es mal studieren. Wenn immer Jesus was bedroht, steckt der Satan dahinter. Er bedroht die Dämonen zum Beispiel. Also Jesus hat gewusst, hinter diesem Fieber steckt der Satan. Denn diese Schwiegermutter wollte ihnen dienen. Wenn sie nicht mit Fieber im Bett gelegen wäre, hätte sie ihnen sofort gedient. Aber so konnte sie nicht. Jesus heilt sie und sie stand auf und bediente ihre Gäste. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte, fahren wir ans andere Ufer hinüber. Plötzlich kam ein Sturm auf und sie kamen in Gefahr. Jesus bedrohte den Sturm und er legte sich. Sie kamen in das Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Furchtbare Besessenheit. Der Teufel hat jemanden im Griff. Und Jesus ist entschlossen, diesen Mann zu befreien. Aber gibt es Widerstand am See, oder? Jesus bedroht den Sturm, das hat er nicht immer gemacht. Er hat nicht immer bedroht. Man muss ja einfach sagen, leg dich. Aber hier bedroht er den Sturm, weil er weiß, hier ist der Teufel dahinter, der Widerstand hat, damit er nicht ans andere Ufer kommt, damit er nicht in sein Herrschaftsgebiet hineintritt. Aber Jesus ist stärker und er lässt sich nicht aufhalten. Doch Jesus dreht sich um, sah seine Jünger und bedrohte Petrus und sagt, geh weg hinter mich, Satan. Petrus möchte Jesus davon abhalten, ans Kreuz zu gehen. Leidensscheu. So wie er leidensscheu ist, denkt er sich, das ist für Jesus auch nicht gut. Ja. Also wir merken, dass Satan möchte den Dienst für Gott hindern. Ich habe das vor vielen Jahren einmal erlebt. Der Walter Mauerhofer hat ja da immer seine Gartenbauvorträge gemacht in Niederösterreich. Und dann nach 3-4 Vorträgen hat er uns übergeben die Bibelstunden. Also der Rest, der noch geblieben ist, mit denen sollten wir dann Bibelstunden haben. Und das war in Werthofen an der Ips, Werthofen an der Ips. Ich habe in Niederösterreich gewohnt. Das war ungefähr 2 Stunden mit dem Auto bis dahin. Und ich hätte die Bibelstunde halten sollen. Ach, mir ist ganz dreckig gegangen. Ich habe Fieber gehabt, Kopfweh, furchtbar. Ich habe mir gedacht, nein, das muss halt der Gerhard übernehmen, der andere Gerhard. Und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, das ist ein bisschen einfach, gell? Habe ich gebetet, Herr, wenn du willst, dass ich die Bibelstunde mache, dann bitte ich dich, dass das Fieber weg ist, wenn ich wegfahren muss. Das Fieber war weg, die Kopfschmerzen nicht. Die sind noch während der ganzen Fahrt gewesen, vielleicht noch länger, ich weiß nicht. Aber ich habe die Bibelstunde gehalten und es waren vielleicht dann noch 2-3 Bibelstunden, dann hat sich die Josefa Fähringer bekehrt. Die war da das erste Mal da, in der Bibelstunde. Und da habe ich gelernt, dass Satan will unseren Dienst hindern. Und wir dürfen das nicht zulassen. Wenn wir wissen, er steckt da dahinter, manchmal ist es Gott, okay, der uns sozusagen stille hält. Aber wenn er es ist, dann müssen wir Widerstand leisten. Ich sage euch, wenn nicht Missionare hier in der Gegend Widerstand geleistet hätten, ihr habt die Täuferausstellung auch gesehen, dann würden wir immer noch die Eichen anbieten. Ja, so hat der Teufel hier regiert. Voll Götzendienst, ganz Deutschland und Österreich. Aber Leute waren bereit, ihm Widerstand entgegenzubringen und voranzugehen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Warnung vor Heuchelei. Ich habe nirgendwo so viel Heuchelei erlebt wie unter religiösen Leuten. Seines Moslems, seines Grüne, die Frau Tomaselli fliegt durch die Weltgegend, hat einen CO2-Abdruck von was und predigen, ihr müsst CO2 vermeiden. Heuchler, ja, Heuchler. Auch unter den Christen, auch unter uns. Überall dort, wo Leute einen hohen Maßstab haben, dem sie aber nicht gerecht werden, heucheln sie, damit man die Diskrepanz nicht merkt. Heuchelei ist eine ganz große Gefahr für uns. Und das sehen wir hier bei diesen beiden Leuten. Sie wollen glänzen, so wie die anderen. Sie verkaufen ihr Grundstück. Wow, toll. Aber er denkt sich, eigentlich ist das zu viel. Ein bisschen was möchte ich schon für mich behalten. Das Heuchelei hätte ja alles behalten können, er hätte sein Grundstück nicht verkaufen müssen. Aber er möchte mehr darstellen, als wirklich da ist. Ist das nicht bei uns auch eine Gefahr? Und der Teufel nützt diese Heuchelei. Warum hat der Teufel dein Herz erfüllt? Heuchelei ist definitiv Gefahr für uns. Warnung vor Hochmut. Wer Ältester werden will, darf kein Neubekehrter sein, sonst könnte er sich schnell etwas einbilden und in das Gericht des Teufels hineinfallen. Was ist das Gericht des Teufels? Warum ist der Teufel gefallen? Er ist hochmütig geworden. Er wollte höher sein als alle anderen Engel. Er wollte so hoch sein wie Gott selbst. Und dann ist er gefallen. Und das ist, was Paulus hier meint. Wenn junge Leute, solche, die noch nicht so viel erlebt haben im Leben, nach vorgeschoben werden, ja, aufs Podium gehoben werden, das ist eine Gefahr für sie. Dass sie hochmütig werden, dass sie sich was einbilden, dass sie abheben. Vor etlichen Jahren hat es in der deutschen Politik einen aufgehenden Stern gegeben. Den Theo von Gutenberg. Also er wird schon gehandelt als Nachfolgerin von Angela Merkel. Ein smarter Typ, gell? Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch erinnert. Gell? Die große Hoffnung der CDU. Und dann am Höhepunkt seiner Karriere kommt raus ein Plagiat seiner Doktorarbeit. Er ist sofort zurückgetreten, zumindest noch, damals sind die Politiker wenigstens noch zurückgetreten und abgetaucht. Wie schade. Hochmut. Warnung vor unbereinigter Vergangenheit. Auch außerhalb der Gemeinde, es geht wieder um den, der Ältester werden will, muss er einen guten Ruf haben, damit er nicht in übles Gerede kommt und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann. Also hier geht es um Dinge aus der Vergangenheit, die wir verborgen haben, die wir nicht bereinigt haben. Es ist wichtig, dass wir Christen auch offen sind. Ich versuche immer recht offen zu sein, dass ich meine erste Ebene ins Sand gesetzt habe. Da gibt es nichts zu beschönigen. Es ist wichtig, dass wir offen stehen zu unseren Fehlern. Sonst dreht uns der Teufel irgendwann einen Strick draus, zu einem Moment, wo es uns definitiv schadet. Er wartet darauf, geduldig. Dann holt er die Sachen aus der Vergangenheit raus. So wie beim Theo Gutenberg. Frag. Dann schmeißt man alles hin. Wenn wir unsere Vergangenheit vor Gott bereinigen und offen zu unseren Fehlern stehen und die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen, kann uns niemand was vorwerfen. Ein heikles Thema. Er hätte nicht gedacht, dass der Teufel da auch reinfunkt. Um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Und der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, damit der Satan euch nicht versuchen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ich finde es ja spannend, dass Paulus über solche Themen überhaupt redet. Gell? Man denkt, das ist ja nicht so religiös, oder? Aber es ist ein großes Problem. Wie ich meine Ausbildung gemacht habe in Kommunikation, hat uns die Lehrerin gesagt, der Grund, warum Beziehungen Ehen auseinandergehen, sind meistens drei Dinge. Geld, Kindererziehung und Sex. Ich glaube, sie hat recht, ja. Das ist auch ein Problem unter uns Christen vielleicht, ja. Er redet ja zu Gläubigen. Was mich hier wundert, ist, dass er zuerst mit dem Mann beginnt. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen. Da denke ich mir als Mann, ja, wo ist das Problem? Sofort, jeden Tag. Der Markus lacht, ja. Das ist genau das, was wir missverstehen. Wir glauben, Sexualität beginnt im Bett, aber für die Frauen ist das ein bisschen anders. Beginnt vielleicht schon die Vorarbeit beim Frühstück. Sitzt da mit der Zeitung, liest die Zeitung, trinkst den Kaffee. Ab, muss schon gehen, tschüss. Super, so fängt der Tag an. Ja. Nicht einmal ein Abschiedsbussi. Und dann am Abend, nach der Sportschau, denkst du, Los, das geht nicht. Die eheliche Pflicht für den Mann beginnt schon mit liebevollem Umgang mit der Frau. In der Früh, den ganzen Tag und so weiter. Ihr Frauen versteht das gut, gell? Aber ich sage es jetzt uns Männern. Ja? Darum beginnt Paulus mit dem. Du, der Teufel steht und wartet, dass er den Punkt nimmt, um christliche Ehen, ja wenn schon nicht kaputt zu machen, so doch tot zu machen. Tot, leben nebeneinander. Scheiden lassen wir uns nicht, das tut man nicht, aber eigentlich ist nichts mehr da. Da prickelt es nicht mehr. Der Mann, die eheliche Pflicht erfüllen. Das bedeutet auch, hilfsbereit zu sein, freundlich zu sein zu seiner Frau. Also all die Dinge, die uns schwerfallen, gell? Wir sind ja durch und durch Egoisten meistens. Da beginnt die eheliche Pflicht. Und das gefällt den Frauen. Und eigentlich, manche brauchen sie gar nicht mehr. Das reicht ihnen zu kuscheln und irgendwie umsorgt zu werden und ja, begehrt zu werden. Der Rest, ja, kann man schon einmal im Monat haben oder ein paar Monate. Oder aber jetzt beginnt die eheliche Pflicht der Frau. Was der Mann braucht. Gell, Markus? Das ist so, ja. Und der Paulus weiß es, obwohl er nicht verheiratet war, weil er weiß hat, weil er die Menschen beobachtet hat, weil Gott ihm das gezeigt hat. Also jeder bringt seine Pflicht ein, damit dieser Bereich frei wird vom Angriff des Teufels. Erfüllt dem anderen die ehrliche Pflicht. Ich glaube, es gibt eine ganz hohe Dunkelziffer, auch unter christlichen Ehen, wo dieser Punkt nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass die Schuld oft zuerst beim Mann liegt, weil er nicht freundlich ist. Aber ich glaube auch, dass die Schuld bei der Frau liegen kann, weil es ist eine Superwaffe, Sexualität zu verweigern. Es ist wie ein Rasiermesser. Du merkst, du hast Macht, du kannst den Mann dirigieren, Dinge bekommen, die du sonst nicht bekommen würdest, wenn du die Waffe ordentlich einsetzt. Aber es ist ein Rasiermesser, mit dem kannst du dich selber auch verletzen. Und darum sollten wir das ernst nehmen, was Paulus hier sagt. Es ist eine Pflicht. Nicht nur Vergnügen, es ist eine Pflicht. Und wenn die Pflicht richtig erfüllt wird, kann es auch ein Vergnügen werden. Letzter Punkt. Warnung vor Leidensscheu. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Seid treu bis zum Tod. Also wenn wir so Berichte von verfolgten Christen lesen, dann denke ich mir manchmal, das könnt ihr nicht. Das will ich nicht schaffen. Aber ich glaube, dass Gott uns, je mehr die Verfolgung wächst, desto mehr Kraft und Widerstand geben wird. Davon bin ich überzeugt. Er wird uns die Kraft geben, zu leiden, wenn uns Leiden auferlegt wird. Sei treu bis zum Tod.
Ich habe ja 2 Biografien mitgenommen.
Die eine ist von Missionaren in Papua-Neuguinea. Es ist erschütternd, was die erlebt haben. Also welche Macht der Teufel hat da in diesen Naturreligionen. Und wie sie bereit waren zu leiden, nur um das Evangelium weiterzugehen, hinter den nächsten Berg, wo noch ein Stamm ist, der das Evangelium nicht kennt. Hat mich ziemlich beeindruckt. Und weil es so wenig Biografien von Frauen gibt, Gladys Aylward, sie war aus England, glaube ich, eine Haushälterin, nichts gelernt, kein Beruf, klein, schwarze Haare, also nicht so besonders hübsch. Aber sie wollte unbedingt Gott dienen in China. Sie hat sich beworben bei der China Inlandmission. Sie haben gesagt, wir sehen, dass sie wirklich ein Herz haben für die Verlorenen. Aber ganz ehrlich, Sie sind nicht intelligent genug, um die chinesische Sprache zu lernen. Haben sie abgelehnt. Aber sie hat gewusst, Gott hat mich berufen. Sie hat gespart und hat sich gespart, das Ticket mit der transsibirischen Eisenbahn von London bis Vladivostok. Und was die da erlebt hat, auf dieser, glaube ich, einmonatigen Reise, mitten in den Krieg hinein zwischen Russland und Mongolei, also ich hätte schon 5 Mal umgedreht. Aber sie hat gewusst, Gott will mich dort haben. Sie hat nur die Adresse von einer alten Missionarin in den Bergen Chinas gehabt und hat sich bis dorthin durchgeschlagen. Gegen jeden Widerstand des Teufels. Sie hat ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sie war bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Und sie ist dann dort angekommen. Und diese Missionarin hat eine super gute Idee gehabt, wie sie Leute erreicht. Neben diesem Haus ist nämlich die Hauptkarawanenstraße vorbeigegangen. Da sind immer mit ihren Mauleseln die Händler vorbeigezogen. Und am Abend, wenn die vorbeigezogen sind, sind die beiden raus und haben sie so reingebeten, haben die Leute versorgt und die konnten dort schlafen. Und nach dem Essen, haben sie ihnen Geschichten erzählt, biblische Geschichten. Und die Gladys Elbert hat begonnen, biblische Geschichten auswendig zu lernen, auf Chinesisch. Und die hat sie dann vorgetragen. Und so hat sie die Sprache gelernt. Am Ende ihres Dienstes konnte sie so gut Chinesisch, dass man geglaubt hat, sie ist eine Einheimische. Mir hat das so angesprochen, weil ich habe gerade eine evangelistische Predigt auf Spanisch auswendig gelernt, weil ich denke, das ist ein super Weg, wie man in eine Sprache reinkommt. Also die Frau und diese Missionare waren bereit, dem Teufel Widerstand zu leisten und zu leiden für den Herrn Jesus. Er ist nicht stärker als wir. Der in uns ist, ist schön. Aber wir müssen aufpassen auf die Bereiche, die wir jetzt durchgeschaut haben, dass er nicht irgendwo einen Spalt findet in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, wo er definitiv seine Keile eintreiben wird. Widersteht dem Teufel, sagt Jakobus, und er wird von euch fliehen. Er ist ein Stärker. Lieber Herr, wir danken dir, dass du stärker bist, dass du der Schlange im Kreuz schon den Kopf zertreten hast. Sie zappelt immer noch herum und wenn ich denke an unseren Nachbarn, der so ja, auch unter den Banden des Teufels ist, aber jetzt merken nach den paar Gesprächen, wie er von dir gezogen wird, dann merkt man so richtig die Macht des Feindes, wenn jemand dich nicht hat. Aber wir haben dich, Herr. Wir wissen, du bist auf unserer Seite. Wir wollen dir bitten, dass wir seine Pläne durchschauen und seine Angriffe durchschauen. Und dass wir ihnen kräftig widerstehen, Herr, damit dein Werk vorangeht in unserem Leben und in den Dienst, den du uns gegeben hast, Herr. Amen. Mm-hmm.